SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Arne Wichern an diesem Montag. Und die neue Woche, die startet mit einer schon bekannten Debatte. Wie sollen die Häuser in Deutschland künftig beheizt werden und inwieweit soll die Politik vorschreiben, mit welcher Energieform neu eingebaute Heizungen betrieben werden dürfen? Am Wochenende haben sich noch einmal viele Politiker zu Wort gemeldet. Birte Sönnigsen berichtet aus Berlin.
Die Ampel streitet weiter darüber, wie es in Zukunft in deutschen Heizungskellern aussehen soll. Die FDP will das umstrittene Gebäudeenergiegesetz weiter ausbremsen. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing fordert in der ARD, dass das Gesetz sorgfältig überarbeitet wird. Die Grünen und auch SPD-Chef Lars Klingbeil wollen hingegen am Zeitplan festhalten. Das heißt, das Gesetz soll noch vor der Sommerpause, die Anfang Juli beginnt, verabschiedet werden. Klingbeil macht in der ARD deutlich, dass es aus seiner Sicht wichtig ist, das Gesetz schnell umzusetzen, um die Klimaziele zu erreichen. Alle Ampelparteien wollen das Gesetz noch verändern. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen fordert, dass Menschen mit geringem Einkommen mehr Unterstützung für den Heizungsumbau bekommen. Sie schlägt vor, dass die Förderung nach Einkommen gestaffelt wird.
Heizen und Strom zu verbrauchen wird in Deutschland offenbar wieder etwas günstiger. Die sinkenden Preise an den Energiebörsen kommen nach einem Medienbericht auch bei den Strom- und Gaskunden der Grundversorger an. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf das Vergleichsportal Verivox berichtet, senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Strom werde im Schnitt um rund 14% günstiger, Gas um 23%. Und wenn wir auf die internationale Politik schauen, gibt es nach dem G7-Gipfel in Hiroshima Aufregung über die Abschlusserklärung. China ist ziemlich verärgert. Benjamin Eisel.
Die großen demokratisch regierten Wirtschaftsnationen stehen geschlossen gegen autokratisch regierte Staaten, die gewaltsam Grenzen verschieben wollen und sich nicht an internationale Verträge und Grundrechte halten. So lässt sich das Abschlusskommuniqué des G7-Gipfels zusammenfassen. Chinas Staatsführung reagiert verärgert. Ein Regierungssprecher sprach am Wochenende in Peking von Verleumdung und einem Angriff auf China. Die G7-Gruppe mische sich in innere Angelegenheiten der Volksrepublik ein, so der Sprecher. Die Zeiten, in denen eine Handvoll westlicher Staaten internationale Angelegenheiten bestimme, seien vorbei. Die G7-Staaten hatten unter anderem Chinas Kriegsdrohungen gegenüber der demokratisch regierten Insel Taiwan kritisiert. Außerdem forderten sie alle Staaten weltweit zu Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung internationaler Handelsregeln auf.
In Griechenland hat Ministerpräsident Mitsotakis die Parlamentswahl klar gewonnen. Trotzdem stellen sich alle Parteien auf Neuwahlen schon in den nächsten Wochen ein. Aus Athen berichtet Jörg Seiselberg.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Regierungschef Mitsotakis hat nach seinem Wahlerfolg gestern klargemacht, dass er keine Koalition anstrebt, sondern in einer weiteren Abstimmung das Mandat für eine Alleinregierung seiner liberal-konservativen Nea Demokratia will. Griechenland, sagte Mitsotakis, braucht eine starke Regierung, die an Reformen glaubt und nicht von unsicheren Parlamentsmehrheiten abhängig ist. Auch Oppositionsführer Tsipras, der mit seiner linken Syriza die Wahl klar verloren hat, sagte, es werde aller Wahrscheinlichkeit nach eine zweite Abstimmung geben. Diese könnte nach Berichten griechischer Medien bereits Ende Juni oder Anfang Juli stattfinden. In der Neuwahl würde die stärkste Partei einen Bonus an Parlamentssitzen erhalten und könnte leicht alleine regieren. In der Abstimmung gestern hat die Mitsotakis-Partei fast 41% erreicht, aber die absolute Mehrheit der Parlamentssitze knapp verfehlt.
Schwere Gewitter und Starkregen haben gestern in Teilen von Baden-Württemberg Schäden angerichtet und zu Behinderungen geführt. Über mögliche Verletzte ist bis jetzt nichts bekannt. Steffen Wurzel.
Im Kreis Tuttlingen haben unwetterartige Regenfälle zu Überschwemmungen geführt. Das Polizeipräsidium Konstanz teilte am Abend mit, extreme Hagel- und Regenfälle hätten binnen Minuten für vollgelaufene Keller und fortgeschwemmte Zäune gesorgt. Außerdem seien Autos und Gebäude beschädigt worden. Flüsse und Bäche seien über die Ufer getreten. Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller meldete die Polizei auch in den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen. Ein Erdrutsch blockierte die B294 bei Biederbach-Frischnau. Zwischen Titisee-Neustadt und Kappel wurde eine Straße unterspült. Sie bleibt wohl mehrere Tage gesperrt.
Borussia Dortmund geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft hat am Abend gegen den FC Augsburg mit 3:0 gewonnen. Am späten Abend haben sich dann noch Leverkusen und Gladbach mit einem 2:2 getrennt. Marc Eschweiler.
Zum Abschluss des 33. Spieltags in der Bundesliga hat Bayer Leverkusen eine Art Vorentscheidung im Kampf um Platz 6 verpasst. Leverkusen verspielte gegen Borussia Mönchengladbach leichtfertig eine 2:0 Führung. Adli und Demirbay hatten vor der Pause für die starke Werkself getroffen. Leverkusen war die bessere Mannschaft. Von Gladbach kam herzlich wenig bis zur 58. Minute, als Leverkusens Backer einen krummen Rückpass in den Strafraum spielte, Radetzky den Ball nicht kontrollieren konnte und Jonas Hofmann der Nutznießer war. Der traf zum 1:2 für die Borussia. In der 90. Minute wurde es dann noch verrückter. Leverkusens Amiri spielt einen Rückpass in den eigenen Strafraum, übersah dabei aber Gladbachs Thuram, spielte den Ball direkt Thuram in die Füße. Der legte ab für Stindl, der traf zum 2:2. Hitzig wurde es dann in der Nachspielzeit in Kapie mit gestrecktem Bein gegen Gladbachs Weigel. Es gab zu Recht die glatt rote Karte.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dieser Tag, der startet meist noch mit Sonnenschein. Ein paar harmlose Wolken sind dabei. Später bilden sich in vielen Regionen aber dicke Wolken. Ja, und ab dem Mittag wird es ziemlich ungemütlich. Teilweise kräftige Schauer und Gewitter sind möglich, manchmal auch mit Starkregen und Hagel. Die Temperaturen, die liegen dann heute Nachmittag zwischen 21 Grad in der Eifel und 28 Grad an der Tauber. Der Wind, der weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Bei Unwettern gibt es mitunter aber kräftige Böen.
SWR aktuell Service.
Wer heutzutage noch eine normale Armbanduhr trägt, der wird mitunter schon etwas schräg angeschaut. Smartwatches sind heute das Maß der Dinge, die möglichst viel können müssen. Damit zu telefonieren oder den Kalender zu synchronisieren, eine Kleinigkeit. Ja, viele Smartwatches beherrschen auch einen Berg Funktionen, die für Sportler interessant sind. Kilometer und Kalorien zählen sind das eine, aber gemessen werden kann noch viel mehr. Was taugen diese Messwerte? Darüber habe ich gesprochen mit Ingo Frohböse, er ist Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte. Sind diese Smartwatches für Sportler denn aus Ihrer Sicht eine wirklich sinnvolle Geschichte?
Ja, letztendlich muss ich wissen, wie ich diese Daten interpretiere, denn nur Daten zu sammeln heißt ja noch lange nicht, dass ich diese Daten verstehe. Das beginnt ja letztendlich schon ganz bei den einfachen Dingen. Wie gehe ich eigentlich mit meiner Herzfrequenz um, wenn ich die sehe? Wie hoch muss sie sein? Wie ist die Veränderung zu interpretieren? Und da gibt es natürlich viele andere Parameter, die die meisten Menschen da draußen gar nicht verstehen. Und genau deswegen halte ich es sogar manchmal für falsch, so umfassende Daten, so tiefe Daten aus dem Körper jedem Menschen bereitzustellen.
Ja, Kilometer und Kalorien können ja schon seit langem gezählt werden, aber wie realistisch ist denn das, was dort angezeigt wird?
Also es ist besser geworden. Wir hatten bis vor 2-3 Jahren noch Fehlerquoten von bis zu 20-30% und das ist natürlich viel zu viel. Und wir waren mal unterwegs, natürlich haben wir Studien gemacht mit verschiedenen Tools und Gerätschaften und die messen sehr, sehr unterschiedlich. Und daran erkennt man schon, ja, man kann sich darauf nicht verlassen und vor allen Dingen kann man nicht verschiedene Gerätetypen miteinander vergleichen. Und insofern sind die Daten ja eher grob als eindeutige Daten, auf die ich mich wirklich verlassen kann.
Dann gibt es ja inzwischen auch noch viel mehr Daten, die von solchen Smartwatches erhoben werden. Sauerstoffsättigung des Blutes zum Beispiel, der Puls kann gemessen werden. Sogar so eine Art EKG ist möglich. Ist das alles Spielerei oder doch sinnvoll?
Nein, ich würde sagen, wirklich bei einer klaren Diagnostik, wenn ich ein Problem habe und ich will eine Überwachung vom Arzt haben, ich würde sagen, dann macht EKG-Genauigkeit Sinn. Das zweite ist Sauerstoffsättigung. Wer versteht das denn? Und ist es nur 99% gut oder 98%? Das verstehen die meisten Menschen ja überhaupt nicht. Insofern wird gerade uns bereitgestellt, was messbar ist. Das heißt, die Messbarkeit bestimmt letztendlich, welche Informationen wir bekommen. Bedeutet also, es macht nicht Sinn, diese Daten zu erheben, aber da sie messbar sind, stellt man sie uns zur Verfügung, ohne letztendlich manchmal Sinn und Verstand.
Nun muss man ja aber auch unterscheiden zwischen Smartwatches, für die die Fitnessfunktionen eher so Beiwerk sind, und echten Fitness-Trackern, zu deren Kernaufgaben ja all das gehört. Sollte man denn da eher zum Fitness-Tracker greifen, wenn einem die Daten wirklich wichtig sind?
Also ich würde schon sagen, dass ambitionierte Freizeitsportler mit einem Ziel möglicherweise in irgendeiner Form Trainingsleistung zu verbessern, zu optimieren und zu kontrollieren und zu dokumentieren. Für die macht das Sinn. Vielleicht macht es auch für Anfänger und Anfängerinnen zu Beginn Sinn, um mal zu schauen, okay, wo stehe ich überhaupt? Wie verändere ich mich, um so eine gewisse Motivation daraus zu bekommen? Aber das Gros der Sportler und Sportlerinnen in unserem Gesundheitssportbereich und im Breitensportbereich, die brauchen diese Dinge nicht, ganz im Gegenteil sogar. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass die mehr auf ihren Körper achten, sich selber verstehen, sich selber kennenlernen und dabei braucht man nicht unbedingt eine Uhr.
Ingo Frohböse hier in SWR aktuell als Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wie soll es weitergehen mit europäischer Militärhilfe für die Ukraine? Darüber beraten in Brüssel heute die EU-Außenminister. Die Einzelheiten von Helga Schmidt.
Ungarn stellt sich quer, mal wieder. Das bereitet Europas Außenministern Sorgen. Eigentlich wollten sie heute die Militärhilfen für die Ukraine kräftig aufstocken. Um weitere 3,5 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine subventioniert werden. Aber Ungarns Außenminister Péter Szijjártó hat angekündigt, dass er dagegen stimmen wird. Außerdem will er auch gegen neue Russland-Sanktionen stimmen. Weil Einstimmigkeit in solchen außenpolitischen Fragen nötig ist, droht ein Stillstand in zwei wichtigen Entscheidungen der europäischen Ukraine-Politik. Der Grund? Die ungarische Regierung ist verärgert, weil die größte ungarische Bank, die OTP-Bank, von der Ukraine als Unterstützerin des Krieges gebrandmarkt wurde. Skandalös sei das, sagen ungarische Regierungsmitglieder. Das werde man sich nicht bieten lassen. Deshalb heute der Stopp weiterer Hilfsgelder für die Ukraine. Dass ein Land Entscheidungen aufhalten kann, die die anderen EU-Länder eigentlich wollen, dieses Problem will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute vor dem eigentlichen Außenministertreffen in Brüssel im kleineren Kreis bei einem Frühstück besprechen.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat gestern ihre Jahrestagung mit einer Warnung vor Gesundheitsrückschritten begonnen. Die WHO sei chronisch unterfinanziert. Heute und in den nächsten Tagen wollen Vertreter aus 194 Mitgliedstaaten ihre Beratungen fortsetzen, unter anderem mit einer Grundsatzrede von WHO-Generalsekretär Tedros. Informationen von Genf-Korrespondentin Katrin Hondl.
Die Finanzierung der Organisation ist ein zentrales Thema der Tagung. Mit rund 3 Milliarden Dollar entspricht der WHO-Jahresetat dem eines Großstadtkrankenhauses wie der Berliner Charité. Nur knapp 15% der Mittel sind Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten, der große Rest freiwillige und oft zweckgebundene Spenden von Ländern und privaten Stiftungen. Die Hilfsorganisation Brot für die Welt forderte in Genf, Deutschland solle sich für eine Erhöhung der staatlichen Pflichtbeiträge einsetzen und die WHO auch weiter mit freiwilligen Zahlungen zusätzlich unterstützen. Deutschland ist einer der größten Geldgeber der Organisation. Am Vormittag wird Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei der Weltgesundheitsversammlung sprechen.
Wir versuchen gut zu starten in die neue Woche. Die letzte, die war ja eine ziemlich durchwachsene für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Neue Woche, neues Glück. Am besten klappt das ja mit einem Themenwechsel. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann weiß, welcher das ist.
Endlich mal über was Schönes reden. Über etwas, das die Leute mögen. Über die schönsten Wochen im Jahr. Über Urlaub und Reisen. Gleich drei Ampelminister geben sich heute die Ehre beim Gipfel der deutschen Tourismuswirtschaft. Hubertus Heil, SPD, Volker Wissing, FDP und Robert Habeck, Grüne. Eingeladen haben die, die damit ihr Geld verdienen, dass Urlauber und Touristen sich rundum wohl und sorglos fühlen, bei uns in Deutschland und anderswo. Allerdings stellt die Branche eine große Frage. Zeitenwende auch in der Tourismuswirtschaft? So heißt die Überschrift des Treffens heute. Das klingt nach hohen Erwartungen an die Politik. Könnte also doch kein Wohlfühltermin werden für die drei von der Ampel. Wirtschaftsminister Habeck werden seine Heizungspläne bis in Hotels und Kneipen verfolgen. Arbeitsminister Heil bastelt am Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber in den Service wollen schon lange zu wenig Leute. Und Verkehrsminister Wissing hat zwar ein Deutschland-Ticket zu bieten, bei Bahnkomfort und Pünktlichkeit hakt es aber gewaltig. Wer weiß, was sich die Tourismusbranche unter Zeitenwende vorstellt. Eins ist aber klar, nach 3 Jahren Corona lassen sich die Deutschen ihren Urlaub nicht nehmen. Krieg und Klima bedeuten bislang keine Zeitenwende für die Reiselust. Und bis zu den Pfingstferien dauert es auch nur noch ein paar Tage.
Die Gedanken von Eva Ellermann aus dem Hauptstadtstudio.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.